Deutschlandfunk, Kultur heute.
Gestern Abend wurden in Berlin die europäischen Filmpreise verliehen. Wir sprechen gleich über die Auszeichnung. Außerdem geht es hier noch einmal um den 7. Oktober als Zäsur. Davon erzählt ein neues Theaterstück der israelischen Autorin Yael Ronen. Und davon zeugen auch die vielen Diskussionen darum, was Antisemitismus ist. Mit der Literaturwissenschaftlerin Aleida Aßmann dazu gleich ein Gespräch. Und wir schauen auf bedrohte Kulturstätten in Nahost. Zu Kultur heute begrüßt sie Anja Reinhardt. Einen schönen guten Abend.
The European Film 2023 is Anatomy of Fall.
Anatomie eines Falls ist der beste europäische Film des Jahres und bekam gestern Abend beim Europäischen Filmpreis noch vier weitere Auszeichnungen, die unter anderem an die Regisseurin Justine Triet gingen und an die Hauptdarstellerin Sandra Hüller. Hüller spielt darin eine Frau, die verdächtigt wird, ihren Mann umgebracht zu haben. Es ist ein Film mit Raum für viel Ambivalenz, weswegen er in Cannes auch schon die Goldene Palme bekam. Unser Filmkritiker Patrick Wilinski war gestern Abend bei der Preisverleihung dabei. Die fand in der Arena in Treptow in Berlin statt. Und ich habe ihn gefragt, ob mit den insgesamt 5 Auszeichnungen für Anatomie eines Falls der ganze Abend im Zeichen des französischen Films stand.
Ja, es war ein sehr französischer Abend, was jetzt auch beim Europäischen Filmpreis lange nicht mehr der Fall war, was vielleicht seltsam ist, wenn man sich überlegt, wie wichtig und einflussreich das französische Kino überhaupt für den europäischen Film immer noch ist. Es war aber vor allem der Siegeszug einer Regisseurin, die diese Aufmerksamkeit und diese Liebe im Raum auch sichtlich gelassen hat, denn Justine Triet nahm diese vielen Preise mit Genugtuung entgegen, auch weil sie in Frankreich immer noch stark angegriffen wird, weil sie sich im Mai, als sie die Goldene Palme gewann, sehr kritisch gegenüber der französischen Filmförderung und Filmproduktion geäußert hat, was zu einem sehr seltsamen und immer noch anhaltenden Streit in Frankreich führt. So wurde ihr Film eben nicht als offizieller Oscar-Kandidat eingereicht, was gestern immer wieder Thema war, auf der Bühne und auch später bei der Pressekonferenz nach der Veranstaltung. Sie bezeichnete das auch als bewusste Ohrfeige gegen sie und gegen ihren Film, der beim Publikum und bei der Kritik unglaublich gut ankommt. Und so kann man ja sagen, dass diese Preise gestern Abend aus Europa, wenn man so will, aus der europäischen Filmcommunity auch eine Art Rückenstärkung für diese noch junge Regisseurin waren, die sich für ihren Erfolg ihres Films in Frankreich immer noch rechtfertigen muss.
Es gab ja auch noch ein paar andere Favoriten, unter anderem das polnische Drama Green Border. Es geht um Flüchtlinge, das ist natürlich auch ein wichtiges Thema, und der neue Aki Kaurismäki-Film Fallende Blätter. Die gingen aber leer aus, zu Recht?
Nein, absolut nicht. Ja. Also auch der fulminante Film The Zone of Interest des Briten Jonathan Glazer ging mehr oder weniger leer aus bei den Hauptpreisen. Das geht so meiner Meinung nach nicht, auch weil in den letzten Jahren dieser Filmpreis immer wieder dazu tendierte, die wichtigen Preise immer einem Film zu geben. Dieser Preis ist dazu da, die Komplexität und die Breite des europäischen Films abzubilden. Und Agnieszka Hollands Film Green Border oder der italienische Film Io Capitano von Matteo Garrone, da geht es ja wirklich um die Festung Europa, um die illegalen Pushbacks an den Grenzen. Über das Leid der Geflüchteten wird hier gesprochen. Das sind Filme als politische Statements zu verstehen, aber auch natürlich als Filme, die versuchen, Gegenwart in Bilder zu gießen. Und das sind auch keine schlechten Werke. Das sind sehr starke Filme, die dadurch, dass eben Anatomie eines Falls aus Frankreich derart prominent ausgezeichnet worden ist, an diesem Abend keine Rolle gespielt haben. Und man hatte nie das Gefühl, dass im Raum wirklich vermittelt wird, warum sie auch letztendlich Europa abbilden. Und das ist eine Schieflage, die Akademie zukünftig wirklich ändern sollte.
Sandra Hüller galt als große Favoritin, auch weil sie gleich zweimal nominiert war, auch für The Zone of Interest. Für viele ist der europäische Preis schon der Vorbote möglicherweise des Oscars. Was sagen Sie dazu?
Ja, das konnte man an diesem Abend auch so spüren. Also da ist sehr viel Liebe. Sandra Hüller hat sich an diesem Abend nicht so sehr als deutsche Schauspielerin präsentiert, sondern wirklich als europäische Schauspielerin. Als Schauspielerin, die man nicht in eine Kategorie quetschen kann. Sandra Hüller bekommt sehr viel Aufmerksamkeit, gerade spätestens seit ihrem Auftritt in Toni Erdmann von Maren Ade ist das irgendwie. Lange Zeit hat sie sich angekündigt, dass sie irgendwann mal da vorne stehen wird. Sie gab sich als große Teamplayerin, hielt eine sehr schöne Rede und hat sogar den Raum gebeten, den ganzen Saal kurz still zu sein, damit sich alle gemeinsam einen Augenblick zumindest an dieser Stelle Frieden auf der Welt vorstellen könnten. Da merkte man auch eine Autorität, denn das muss man ja erstmal hinbekommen, einen so großen Raum mit so vielen Menschen zum Schweigen zu bringen. Und ich denke auch, bei den Oscars wird sie definitiv nominiert werden. Ich glaube, wir sehen hier eine europäische Schauspielerin mit einer Präzision und mit einer Genauigkeit, wie es auch Isabelle Huppert kann. Also wir sollten auch ein bisschen stolz sein, dass eine Schauspielerin, die wir vor allem aus dem Theater, aus dem deutschen Kino kennen, sich derartig international selbstbewusst etablieren kann.
Es war also definitiv das Jahr von Sandra Hüller. 2023 war es auch ein gutes Jahr für das europäische Kino.
Ja, obwohl ich sagen würde, wie gesagt, es hat sich nicht mal in den Nominierungen wirklich abgebildet bei dieser Gala-Veranstaltung, die meiner Meinung nach übrigens ziemlich schmucklos abgewickelt worden ist, was ich schade finde, denn wir müssten ja mal sehen, wie in Ländern mit rechten Regierungen wie Ungarn, Polen oder Italien das Kino aktiven Widerstand leistet, wie sich Filmemacherinnen und Filmemacher engagieren, eine Stimme im Diskurs sind, wie in Spanien derzeit eine wahre Blüte von Kinoformen entsteht, von Animationsfilmen bis zum Drama. Wir sehen, wie das britische Kino versucht, mit Kooperationen aus Europa, aus dem Festland, den Brexit zu überwinden. Also es passiert etwas. Es gibt eine Vielfalt von jungen Stimmen, von alten Altmeistern. Das europäische Kino, das schläft nicht ein, das ist in voller Blüte und zelebriert das, was immer eigentlich zelebriert worden ist im europäischen Film, die Freiheit. Die Freiheit, sich als Individuum ausdrücken zu können. Und meiner Meinung nach, das macht Mut für die Zukunft des Kinos in Europa.
Patrick Wilinski über die Auszeichnungen beim Europäischen Filmpreis. Und wie wir gerade von ihm gehört haben, stand auch dieser Abend zumindest für eine Minute unter dem Eindruck des Krieges in Nahost. Der Krieg in der Ukraine war wohl ebenso gemeint. Die in Jerusalem geborene Theatermacherin Yael Ronen hatte unter dem Eindruck des Terrorangriffs der Hamas am 7. Oktober ein Stück über den Nahostkonflikt für das Maxim Gorki Theater in Berlin abgesagt. Ihre Realität, schrieb sie zur Begründung, sei in den Grundfesten erschüttert worden. Jetzt kommt ein anderer Theaterabend nach dieser Zäsur auf die Bühne. Gestern war die Uraufführung an der Berliner Schaubühne. Hier war Yael Ronen 2008 bekannt geworden mit einem bitterkomischen Abend mit Israelis, Palästinensern und Deutschen in der dritten Generation nach dem Holocaust. Bucketlist heißt das Stück. Barbara Behrendt hat's gesehen.
Dass die bittere Realität an den Türen der Schaubühne nicht Halt macht, zeigt sich am Security-Aufgebot. Keine Taschen dürfen mit in den Saal gebracht werden, wenn die Premiere einer jüdischen, israelischen Regisseurin und eines ebensolchen Komponisten läuft. Der Einbruch der Realität zeigt sich aber auch am Ende dieses Abends, der zu Recht mit Standing Ovations gefeiert wird. Der Komponist Shlomi Shaban gibt am Klavier mit dem ganzen Team eine herzergreifende Zugabe, die es nicht in die Inszenierung geschafft hat. Sie heißt Bucketlist. Von der Idee der Bucketlist, den Dingen also, die man im Leben getan haben muss, ist nur der Titel des Musicals geblieben. Die Proben starteten nach dem 7. Oktober und alle Pläne, so scheint es, fielen wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Diese Inszenierung, man spürt es sofort, ist aus den Trümmern gebaut, in die der 7. Oktober die Realität zerlegt hat. Damien Rapkes spricht es zu Beginn aus.
On Saturday morning, I wake up under the ruins of my former reality.
Am Samstagmorgen, sagt er, fand er sich unter den Ruinen seiner Realität wieder. Es sind ähnliche Sätze, wie sie die Regisseurin Yael Ronen über sich selbst nach dem 7. Oktober schrieb, als sie die Vorstellungen ihres Stücks »The Situation« über den Nahostkonflikt am Maxim-Gorki-Theater absagen ließ. Schon die ersten Bilder in Bucketlist sind ein Verweis auf den Krieg und seine Opfer. Auf die rabenschwarze Bühne segeln schneeweiße Stoffe herab. Babystrampler, Mädchenkleider, Hochzeitsschleier. Die SchauspielerInnen, ganz in Schwarz, tragen sie wie Leichen in ihren Armen. Derweil stimmt Ruth Rosenfeld ein Lied vom Kriegsspiel an. Einen derart getragenen Ton hat man bei den KomödienspezialistInnen Shlomi Shaban und Yael Ronen noch nie gehört. Dabei enthalten sich die beiden jedes konkreten Kommentars zum Nahostkonflikt, sondern erfinden eine symbolische Science-Fiction-Geschichte. Die Firma Zeitgeist hat eine Methode gefunden, um die Menschen von ihren Traumata zu befreien. Sie löscht die Erinnerungen, kollektive und individuelle. Und da spielt das Musical dann bitter ironisch auf.
Zeitgeist is coming, Zeitgeist is here, Zeitgeist will heal you and will make.
Aber Zeitgeist steht natürlich nicht nur für eine Firma, sondern für die Zeit, in der wir leben. Und in der, so singen die vier PerformerInnen, gibt es kein Dazwischen. Nur rechts und links. Das ist Ronens Gesellschaftskritik. Doch gezeigt wird keine bissige Gesellschaftssatire, sondern ein Abend über Trauer und Erinnerung. Nebenwirkung der Traumatalöschung ist nämlich das unkontrollierte Herumschwirren von Erinnerungssplittern. Moritz Gottwald und Caroline Haupt singen sich durch ihr Leben als Paar von der Hochzeit übers Fremdgehen bis zum Erinnerungsberg, der ihm nach ihrem Tod bleibt. Zuletzt gibt Damien Rapkes die Ballade von der Vorstellungskraft, die niemand löschen kann. Was wäre gewesen, wenn? Und was kann jetzt noch Hoffnung geben?
You never stop imagining. You never stop. I wish that I could bring you hope. I wish that hope was something I could bring.
Wie handwerklich perfekt die Songs in der Bandbreite von Jazz, Tango, Rock und Popballaden arrangiert sind, wie genial das Ensemble singt und mit der nur dreiköpfigen Band zusammenklingt, das ist ein Ereignis.
Jazz.
Man könnte meckern, dass die Science-Fiction-Geschichte nicht recht trägt, dass manche Bilder allzu kitschig wirken. Aber das tritt zurück angesichts der so ehrlichen Ratlosigkeit von Chaban und Ronen beim Blick auf die Welt nach dem 7. Oktober. Diese Ratlosigkeit, die Trauer, die Erinnerung an die Toten auf allen Seiten, all das verbindet die Menschen auf der Bühne mit den Menschen im Publikum. Dem Schweigen in der Kulturszene nach dem 7. Oktober setzt dieser Abend die Kraft und den Trost der Kunst entgegen in der Gemeinschaft des Theaters. Das berührt ungemein, da können einem die Tränen kommen.
Barbara Behrendt über das neue Stück von Yael Ronen, Bucketlist, das gestern Abend an der Berliner Schaubühne uraufgeführt wurde. Nach dem Holocaust war es für Jüdinnen und Juden existenziell, einen Ort zu haben, der ihnen Sicherheit garantiert. Deutschland hat also eine besondere historische Verantwortung, sowohl Israel gegenüber als auch in diesem Konflikt. Diese Verantwortung bedeutet ebenfalls, eine erhöhte Sensibilität für Antisemitismus in unserer Gesellschaft zu zeigen. Was allerdings genau Antisemitismus ist, das scheint gerade einigermaßen unklar. Die Kulturwissenschaftlerin Aleida Aßmann hat 2021 die Jerusalemer Erklärung zum Antisemitismus mit unterzeichnet und vor wenigen Tagen auf dem Online-Portal Geschichte der Gegenwart eine Unterscheidung von drei Formen von Antisemitismus vorgeschlagen. Zwischen jahrhundertealtem Judenhass, muslimischem Antisemitismus, der mit der Staatsgründung Israels zu tun hat, und linkem Antisemitismus, der den Staat Israel als Besatzer sieht. Ich habe Aleida Aßmann gefragt, warum brauchen wir diese Unterscheidung?
Ja, ich habe diese Unterscheidung gebraucht, weil mir klar wurde, dass wir im Moment in einer Situation sind, wo sich die Perspektiven radikal verkürzen, wo wir also Alternativen immer weniger sehen. Und das ist ganz normal in einem Zustand des Krieges und auch der emotionalen, ich würde schon sagen, Überforderung und Traumatisierung. Da kann man keinen kühlen Blick bewahren. Was aber das Problem dabei ist, ist, dass sich inzwischen diese verschiedenen Antisemitismusbegriffe, die es gibt, überlagern und auch verwerfen. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass im Moment dieser rechtsradikale oder traditionelle Antisemitismus gerade sehr gut kompatibel ist mit einer Proklamation für Israel, Engagement für den Staat Israel. Und auf der anderen Seite gibt es einen anderen Skandal, dass sich nämlich der linke Antisemitismus gegen den Staat in einer Weise kehrt, der die humanistische Linke ausblendet und alles, was in dieser humanistischen Linke erworben wurde, über Bord wirft. Also für Hass plädiert und auch die Hamas sozusagen als eine Führungskraft anerkennt.
Sie plädieren auch dafür, genauer hinzuschauen, wer aus welchen Ereignissen eigentlich die eigene Identität bestimmt. Auch das ist ja eine wichtige Grundlage eigentlich für die Diskussion darum, was Antisemitismus eigentlich ist.
Dieser unser Antisemitismus hat eine Verantwortung für Israel in unsere Geschichte und in unsere DNA mit eingeschrieben, die so aussieht, dass wir diesen sicheren Hafen, den die entronnenen Juden des Holocaust in Israel dann noch fanden und ihren Staat gründeten, unterstützt. Also diese Bekenntnis zum Staat Israel ist eben Teil unserer nationalen Identität geworden. Und das möchte ich zunächst einmal einfach nur betonen. Gleichzeitig kann ich auch sagen, dass ich diesem Staat seit 30 Jahren sehr eng verbunden bin und deswegen auch die Geschichten aus dieser Perspektive kenne und deswegen auch weiß, dass 1948 die Geschichte der Staatsgründung eine doppelte Erbschaft, wenn man so will, hinterlassen hat. Auf der einen Seite ist es die Geschichte der Sieger, die diese Gründung ermöglicht haben. Und auf der anderen Seite ist es die Geschichte der Verlierer, die damals vertrieben wurden. Und nun ist es so, wenn eine Gewaltgeschichte sich ereignet, dann kann sich dieses Leid oder diese Ungerechtigkeit, wenn die damit auch noch verbunden ist, mit der Zeit nicht einfach auflösen. Das heißt, es gibt einen Stau von Erinnerungen, die sehr explosiv werden können und auch politisch sehr gefährlich werden können, sodass man, um eine neue und gemeinsame Zukunft zu gewinnen, unbedingt so etwas wie eine Neutralisierung dieser Erinnerung braucht, indem man sie zunächst mal kennenlernt, sich darüber auch bildet und diese andere Gegenerzählung, die ebenfalls eine Schlüsselerzählung für eine ganze Gruppe geworden ist, nämlich die Palästinenser, immerhin erstmal kennenlernt. Und mit diesem Kennenlernen meine ich den Begriff Nakba, denn das ist der Schlüsselbegriff geworden für dieselbe Geschichte der Gründung des Staates Israels von der anderen Seite.
Also das Trauma einerseits des Holocaust und das Trauma der Nakba sozusagen nebeneinander stehen zu lassen.
So würde ich es gar nicht ausdrücken. Denn dann würde sofort der Einwand gemacht, da würde ja etwas relativiert. Das kann man gar nicht einfach so nebeneinander stehen lassen. Das sind drei Geschichten, die ich hier sehe und nicht nur zwei. Also das Trauma des Holocaust hat zur Staatsgründung geführt. Und die Staatsgründung ist wiederum die zweite Geschichte und die Nakba ist die dritte. Und der Punkt wäre, dass beide Gruppen jeweils die Leitgeschichte der anderen mit anerkennen.
Wenn ich Sie richtig verstehe, Frau Aßmann, dann hilft uns sozusagen die Anerkennung der Nakba oder vielleicht überhaupt erstmal das Anerkennen des Leids der Palästinenser, was tatsächlich ja auch schwierig ist zu formulieren im Moment, auch bei der Schärfung des Begriffs, was Antisemitismus ist?
Also bei der Schärfung des Begriffs, was Antisemitismus ist, möchte ich noch kurz bleiben. Denn wir haben im Moment auch mit unglaublicher Gewalt festgestellt, was hinter diesem Begriff stecken kann. Und der 7. Oktober war ja nicht nur für die Israelis, die davon unmittelbar betroffen waren, sondern für die Juden auf der ganzen Welt, so etwas wie eine Retraumatisierung des Holocaust. Denn die Hoffnung, dass der Staat Israel ein sicherer Hafen sein würde, war da plötzlich zerbrochen. Es war gar kein sicherer Ort. Und die Frage ist, wie Israel wieder zu einem sicheren Ort werden kann. Ich glaube, das ist die zentrale Zukunftsfrage. Aber um dorthin zu kommen, muss man erstmal anerkennen, was da zerbrochen ist am 7. Oktober. Und was sich gezeigt hat, ist, dass die Hamas, die eben in dem Sinne einen Antisemitismus verkörpert, der genozidal ist, der keine menschlichen Perspektiven enthält, der so militant genozidal ist, dass es eben auf dieser Basis keine Zukunft geben kann, dass man mit dieser Terrororganisation diese Zukunft nicht bauen kann, weil dieser Antisemitismus benannt und werden muss und auch nicht verklärt werden darf durch postkoloniale linke Visionen. Ich glaube, da ist auch der politisch-säkulare Antisemitismus, den ich auch noch unterscheide, der ist da jetzt gerade in die Suggestion hineingefallen, in die Falle, dass sie auf diese Karte setzt, die ist aber menschenverachtend und nicht zukunftsfähig.
Die Historiker Moshe Zimmermann und Moshe Zuckermann sprechen von einem Dreieck Israel, Palästina, Deutschland. Wir sind da im Prinzip auch schon drauf eingegangen. Es hat auch mit der historischen Verantwortung Deutschlands zu sehen. Aber was wäre denn die Rolle Deutschlands sozusagen in dieser Antisemitismusdiskussion?
Ich muss sagen, dass ich mich jetzt da überhaupt zu Wort melde, ist ja in gewisser Weise dreist. Aber ich fühlte mich aufgerufen, den Mut zu haben. Denn der Yuval Noah Harari hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, seid nicht intellektuell faul, seid nicht emotional faul, indem ihr immer nur eine Seite dieser schrecklichen Realität seht. Und damit meinte er nun mal die Involvierten. Die Betroffenen können im Moment nicht anders als immer nur eine Seite sehen. Und er hat die Deutschen direkt angesprochen und er sagte, haltet doch einen Raum offen für einen zukünftigen Frieden und zwar eine Vision oder eine Perspektive, die wir gerade nicht sehen können. Deswegen sind wir in gewisser Weise autorisiert oder wir werden bestärkt in dem Versuch mitzudenken und diese Perspektiven alle zusammenzunehmen.
Die Kulturwissenschaftlerin Aleida Aßmann über die Definition von Antisemitismus. Mehr als 15.000 Menschen sind im Gazastreifen seit Ausbruch des Krieges getötet worden. Die humanitäre Lage in Gaza ist katastrophal. Der Hamas wurde dabei immer wieder auch vorgeworfen, die eigene Bevölkerung als Schutzschild zu missbrauchen, so wie im Fall des Al-Shifa-Krankenhauses, unter dem sich eine Kommandozentrale der Terrororganisation befunden haben soll. Worüber bislang kaum gesprochen wurde, ist das Kulturerbe in diesem extrem dicht besiedelten Landstrich. Katja Lemke ist Direktorin des Niedersächsischen Landesmuseums Hannover und Vorsitzende des Deutschen Archäologenverbandes. Ich habe sie gefragt, wie wichtig der Gazastreifen als Kulturland ist.
Gerade die Verbindung zwischen Ägypten einerseits und Israel, also insbesondere Jerusalem andererseits, kennzeichnet den Gazastreifen. Und das ist eine Verbindung, die auch schon in der Antike so bestand. Die Hauptrouten, die die Levante mit dem reichen Land Ägypten verbanden, gingen alle über den Gazastreifen. Und das hat dazu geführt, dass Gaza praktisch ein Schmelztiegel ist von verschiedenen Kulturen, dass sich dort verschiedene Religionen auch angesiedelt haben. Insbesondere natürlich die drei führenden Religionen in der Levante, nämlich das Judentum, die muslimische Religion und das Christentum. Und die Zerstörung von diesen Relikten bedeutet auch gleichzeitig der Verlust dieses Gedächtnisses.
Was wissen wir denn überhaupt über die, also es ist ja eine politisch schwierige Situation und nicht erst seit ein paar Wochen, sondern schon länger. Was wissen wir über das historische Erbe? Also wie gut ist das erforscht und dokumentiert?
Das historische Erbe ist in einigen Bereichen schon erforscht und bekannt, insbesondere was jetzt die Kulturgüter angeht, die hoch aufragen, wenn man an die Moscheen denkt, wenn man an die Kirchen denkt, darunter eine der ältesten Kirchen überhaupt, St. Porphyrius. Aber alles das, was unter der Erde liegt, ist dagegen weitgehend unerforscht. Insbesondere in den letzten Jahren, also seit 2007, die Hamas die Kontrolle gewonnen hat über den Gazastreifen, gibt es dort praktisch keine archäologischen Untersuchungen großen Stils mehr. Von Palästinensern selber wurden in den letzten Jahren noch einige Grabungen durchgeführt und dabei wurde zum Beispiel eine römische Nekropole entdeckt, die auch sehr spannende Funde aufgedeckt hat. Also von daher, es lässt sich vermuten, dass unter der Erde noch sehr viel mehr liegt, was wir nicht kennen.
Haben Sie denn Berichte darüber erhalten, was jetzt in den letzten Wochen, seit eben Krieg ist, zerstört worden ist?
Es gibt Berichte, die natürlich von der palästinensischen Behörde stammen, also die wir nicht unabhängig kontrollieren können und verifizieren können. Demnach sind etwa 100 Kulturerbestätten entweder zerstört worden oder beschädigt worden. Aber das sind eben Zahlen, die wir ganz schlecht kontrollieren können.
Wer kann denn da überhaupt rein in den Gazastreifen, um zum Beispiel solche Dinge zu dokumentieren? Das ist ja eine ganz gefährliche Situation auch.
Richtig, also das geht natürlich den Archäologinnen und Archäologen genauso wie anderen Berichterstattern. Wir haben niemanden dort, wir haben auch keine Journalisten, die jetzt wirklich unabhängig berichten können über das, was auch an Gräueltaten insgesamt nun passiert. Wir sind angewiesen auf Berichte der Palästinenser selber. Und das macht die Sache natürlich ausgesprochen fragwürdig. Also vermutlich gibt es dort Zerstörungen. Wenn wir jetzt etwa die Bilder sehen von Gaza-Stadt, wo jedes zweite Haus zerstört ist, und das sieht man ja tatsächlich auch in den Nachrichtenbildern, dann kann man sich vorstellen, dass in der Tat auch Kulturerbestätten damit beeinträchtigt wurden. Ich finde eine Geschichte besonders beeindruckend, auch sehr nahegehend, und zwar die Berichte, die wir von der Kirche St. Porphyrius erhalten, die vor einigen Tagen angegriffen wurde. Und dort hatten sich viele Menschen versammelt, um Schutz zu suchen. Also Moscheen und Kirchen sind ja auch immer Shelter, sind Gebäude, in denen man bei Gefahr sich versammelt und hofft, dass einem dort nichts passiert. Und gerade diese Kirche ist wohl teilweise zerstört worden und es gibt Berichte über Verletzte und Tote. Das ist etwas, was einem besonders nahe geht. Also gerade wenn man jetzt sich anschaut, wie viele Menschen sterben in diesem bewaffneten Konflikt und auf der anderen Seite sieht, welche Kulturgüter verloren gehen, so kann man das nicht voneinander trennen. Man hat sicherlich nicht diese Kirche bewusst zerstört, aber alleine dadurch, dass sie in der Nähe dieses Krankenhauses lag, kann es dann eben zu diesen Kollateralschäden kommen.
Was ist eigentlich mit diesem Kulturerbe, wenn dieser Krieg mal zu Ende geht?
Wir müssen immer uns anschauen, was passiert nach dem Ende des Konfliktes. Welche Rolle können diese Kulturstätten dann spielen? Dadurch, dass sie aus unterschiedlichen Kulturen, aus unterschiedlichen religiösen Zusammenhängen stammen, ist es auch eine Möglichkeit, gerade diese Kulturerbestätten als Orte der Verständigung zukünftig zu sehen. Vielleicht sogar, wenn man naiv sein will, auch zur Versöhnung. Das ist natürlich ein hehres Ziel und mir ist vollkommen klar, dass das in der Tat jetzt sehr hochgegriffen ist. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass das, was wir den Juden im Nationalsozialismus angetan haben, heute trotzdem dazu führt, dass uns verziehen wird. Also das sehe ich immer als große Chance. Wenn das eingetreten ist, dann gibt es vielleicht auch anderswo Hoffnung.
Die Vorsitzende des Deutschen Archäologenverbandes Katja Lemke über das Kulturerbe im Gazastreifen. Die Iranerin Narges Mohammadi ist erneut in den Hungerstreik getreten. Heute hätte ihr der Nobelpreis verliehen werden sollen. Mehr in den Kulturmeldungen mit Adalbert Zinjavski.
Das bestätigte der Bruder der Aktivistin Hamid Reza Mohammadi vor Journalisten in Oslo.
She is not here with us today. She is in prison.
Sie kann heute nicht bei uns sein, weil sie in Haft ist. Sie wird in einen Hungerstreik treten. Aber wir spüren ihre Anwesenheit hier und viele iranische Menschen tragen sie im Herzen. Weil wir teilen, wofür sie steht, dass jeder Mensch Rechte hat.
Hamid Reza Mohammadi sagte weiter, die 51-Jährige wolle mit dem Hungerstreik Solidarität mit der religiösen Minderheit der Baha'i zeigen. Diese werde im Iran seit langem politisch verfolgt. Den Friedensnobelpreis haben Narges Mohammadis nach Frankreich geflohene Tochter und deren Zwillingsbruder stellvertretend entgegengenommen. In ihrer verlesenen Rede sprach die Aktivistin von einem tyrannischen und frauenfeindlichen Regime im Iran. Bei der Verleihung in Oslo stand für sie symbolisch ein leerer Stuhl auf der Bühne. Dahinter hing ein Porträtfoto, das sie mit offenem Haar zeigt. Die anderen Nobelpreisträger 2023 wurden traditionellerweise in Stockholm ausgezeichnet. Vor der Vergabe des Literaturnobelpreises hatte der Gewinner Jon Fosse eine schöne Nachricht für das Nobelpreismuseum. Er will dem Haus mehrere Notizbücher überlassen, zusammen mit einem noch unveröffentlichten Buch. Heute ist der 75. Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und passend dazu hat die Organisation Reporter ohne Grenzen ihren Preis Goldene Friedenstaube in Berlin verliehen. Die Auszeichnung geht an das russische Menschenrechts- und Medienprojekt OWD Info für die Aufklärung politisch motivierter Repressionen. Laudatorin Alice Botha würdigte die Arbeit von OWD Info vorab im Deutschlandfunk Kultur.
Es ist auch eine Organisation, die einen Einblick verschafft, den wir halt immer mehr verlieren, weil Russland jetzt als eine volle Diktatur zu einer Blackbox wird. Ich erfahre, wie viele Menschen in den vergangenen Monaten zu welchen Strafmaßen verurteilt worden sind und wofür. Und das sind natürlich so Innenwahrnehmungen, Perspektiven, die enorm wichtig sind, um verstehen zu können, was in Russland vor sich geht. Und das ist dieses Land, das den Krieg ja gegen die Ukraine mitzutragen scheint, nicht so monolithisch ist, wie es uns manchmal erscheint.
Sagte Journalistin Alice Botha. In den USA wird über Antisemitismus an mehreren Elitehochschulen debattiert. Nun hat die Präsidentin der University of Pennsylvania, Elizabeth McGill, ihren Rücktritt verkündet. McGill und die Präsidentinnen zweier weiterer Universitäten waren nach einer Kongressanhörung zu den Antisemitismusvorfällen mit ausweichenden Antworten in die Kritik geraten.
Das waren die Kulturmeldungen mit Adalbert Sinjavski. In den Informationen am Abend mit Tobias Oehlmeier gleich mehr zur großen Demonstration in Berlin gegen Antisemitismus. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt.